zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
So, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute Abend in der Katholischen Akademie in Bayern zur Veranstaltung Klimaschutz durch Unternehmen und Märkte, Verantwortung übernehmen und Chancen nutzen. Die Problematik des Klimawandels und die Diskussion um geeignete Maßnahmen zum Klimaschutz haben in der politischen und medialen Öffentlichkeit leider sehr stark an Sichtbarkeit und an Bedeutung verloren. Trotzdem bleibt die Dringlichkeit der Problematik natürlich unverändert hoch, wie Hitzewellen mit immer neuen Wärmerekorden, Starkregenereignisse, Überschwemmungen und Dürren uns, ich würde fast sagen, tagtäglich zeigen. Angesichts zahlreicher anderer Krisen verliert der Klimaschutz dennoch in der Politik an Bedeutung. Regelungen und Gesetze zum Schutz des Klimas werden auf europäischer und auch auf nationaler Ebene abgeschwächt oder sogar ganz zurückgenommen. Gerade Anfang dieser Woche ist die Diskussion ja nochmal wieder durch den Vorstandsvorsitzenden von Evonik, Herrn Kullmann, stark angeheizt worden und wird jetzt natürlich im politischen Rahmen auch wieder weitergeführt. Weil staatliches Handeln auf europäischer wie auf deutscher Ebene also oft ins Stocken gerät oder gar Rückschritte erkennbar sind, rücken Unternehmen und Märkte immer stärker in den Fokus. Sie sind gefordert, innovative Lösungen für den Klimaschutz zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und Chancen zu nutzen. Dieses wollen wir heute Abend diskutieren. Wir wollen uns mit den Fragen befassen, wie Unternehmen den Klimaschutz aktiv voranbringen können, nicht nur aus Verantwortungsgefühl, sondern auch aus der Überzeugung heraus, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz zentrale Innovations- und Wettbewerbsfaktoren sind oder beziehungsweise werden können. Wir werden unter anderem darüber sprechen, welche Spielräume für kreative Geschäftsmodelle, für neue Technologien und für wirtschaftliche Allianzen sich auf diesem Gebiet eröffnen. Es geht aber natürlich auch darum, welchen marktwirtschaftlichen Rahmen wir brauchen, damit klimapositives unternehmerisches Handeln ermöglicht und dann auch belohnt wird. Bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung kooperieren wir mit der Münchner Rückstiftung. In dieser Zusammenarbeit sind in den letzten Jahren schon einige Tagungen zum Thema Klimaschutz, Klimawandel entstanden, die immer sehr interessant waren. Ich begrüße sehr herzlich Renate Bleich, die Geschäftsführerin der Münchner Rückstiftung. Sie wird auch gleich im Anschluss das Podiumsgespräch moderieren. Liebe Renate, an dieser Stelle schon einmal ein ganz herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit, wie immer für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und jetzt bei der Durchführung der Veranstaltung. Herzlich begrüßen will ich auch die übrigen Expertinnen und Experten unseres Podiumsgesprächs, die jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Aspekte unserer Tagungsthematik beleuchten werden. Da ist zum einen Professor Dr. Andreas Löschel. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Zweiter Referent ist Sebastian Schikora. Er ist Technologiechef bei Flexa, einem Joint Venture der Firmen Enpal und Entrix. Als dritten Gast auf dem Podium begrüße ich herzlich Christine Völzow. Sie ist Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik bei der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hier in München. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, uns mit Ihrer Expertise hier in das Thema einzuführen und auch dann nachher für die Diskussion für uns bereitstehen. Ja, ich wünsche uns allen eine interessante Veranstaltung mit tiefgreifenden Analysen zum Thema des heutigen Abends und dass wir nachher mit wertvollen neuen Perspektiven auf die Thematik Klimaschutz durch Unternehmen und Märkte nach Hause gehen, beziehungsweise bevor Sie nach Hause gehen, gibt es ja auch noch einen kleinen Umtrunk hier, wo man sich dann natürlich noch weiter unterhalten kann und die Thematik vertiefen kann. Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Expertinnen und Experten nach vorne aufs Podium bitten. Das ist schon passiert. Also kann ich jetzt direkt an die Moderatorin Renate Bleich abgeben und freue mich auf die Veranstaltung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Martin. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Kooperationsveranstaltung der Münchner Rückstiftung und der Katholischen Akademie in Bayern. Wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Vielen Dank auch von unserer Seite für die gute Zusammenarbeit. Mein Name ist Renate Bleich, ich bin die Geschäftsführerin der Münchner Rückstiftung und habe das Vergnügen und die Ehre, diese Podiumsdiskussion zu moderieren. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Ich darf Sie noch einmal ganz kurz vorstellen. Martin, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, aber ich möchte noch mal ganz herzlich begrüßen Frau Christine Völzow. Sie ist die Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik seit 2018 bei der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und wird uns nachher auch gleich ein bisschen was dazu erzählen, was der VBW ist. Sie verantworten dort die Themen Digitalisierung, Energie, Klima, Mobilität und Rohstoffe, also alles spannende Themen, von denen heute sicher einige zur Sprache kommen, waren vor ihrer Tätigkeit im Verband etliche Jahre im Bayerischen Wirtschaftsministerium tätig und sind neben ihrer jetzigen Tätigkeit auch in zahlreichen Gremien engagiert, zum Beispiel auch im Aufsichtsrat der Bayerischen Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer. Vielen Dank, dass Sie da sind. Dann darf ich ganz herzlich auch nochmal begrüßen Herrn Professor Andreas Löschel, seit 2021 Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Davor waren Sie Professor an den Universitäten Münster und Heidelberg. Seit 2011 sind Sie Vorsitzender der Expertenkommission der Bundesregierung zum Monitoring der Energiewende. Seit 2024 haben Sie den Vorsitz des Direktoriums der Akademieninitiative Energiesysteme der Zukunft. Also wir haben heute einen der ausgewiesensten Energiesysteme und Energiewende-Experten in Deutschland hier bei uns. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Last but not least, Sebastian Schikora hier bei uns auf dem Podium. Er ist Chief Technology Officer bei Flexa. Auch darüber werden wir sicher noch mal mehr hören. Flexa ist ein Joint Venture von Enpal und Entrix. Und er leitet dort als Technologiechef unter anderem die Entwicklung des größten virtuellen Kraftwerks in Europa. Ich bin gespannt, mehr darüber zu hören. Davor arbeitete er über 20 Jahre im Silicon Valley. Unter anderem leitete er 3 Jahre lang bei Tesla die digitale Produktentwicklung für alle stationären Batterien weltweit. Und wer noch nicht weiß, was Enpal ist, Enpal werden Sie sicher auch noch vorstellen, nur vielleicht ganz kurz von meiner Seite. Enpal hat sich innerhalb der letzten 8 Jahre von einem kleinen Solar-Start-up zu einem sehr bedeutenden Unternehmen der Energiewende in Deutschland entwickelt, gilt als erstes deutsches Green-Tech-Einhorn, wächst sehr dynamisch stetig weiter und die Mission von Enpal ist klar, ich zitiere von der Webseite: Wir glauben an eine klimaneutrale Zukunft, in der Solarmodule auf jedem Dach, Heimspeicher in jedem Haus, Wärmepumpen in jedem Garten und Elektroautos in jeder Garage gibt. Also ein Unternehmen mit einer Mission. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Anfangen würde ich gerne mit Ihnen, Herr Professor Löschel. Ich würde gerne sozusagen mit der Makroperspektive starten und gerne mit einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung. Es geht ja um die Frage, inwieweit Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zusammenzubringen sind. Sie waren ja auch im wissenschaftlichen Beirat der Transformationsstunde des BDI, wo es ja auch darum geht, durch die Transformation, durch den Klimaschutz gibt es einerseits Belastungen für Unternehmen, andererseits aber auch viele Chancen. Und ich würde Sie bitten, uns vielleicht mal so einen Überblick zu geben aus Ihrer Sicht. Welche Bedeutung hat denn der Klimaschutz bzw. klimafreundliche Technologien heute für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland? Was ist das, was eher für Belastungen sorgt, was eher für Potenziale?
Ich fand das sehr interessant. Ich habe die BDI-Studie begleitet, als die erste Studie, jetzt auch die zwei, diesen Transformationspfaden. Und da hat man schon versucht, eben genau dieses Spannungsverhältnis aufzuspannen, von dem Sie gerade berichtet haben. Also es gibt eben etliche Bereiche, da, also erstmal Klimapolitik kostet, ne? So, das ist, glaube ich, mal grundsätzlich, was man sagen muss, ne? Das lohnt sich vielleicht trotzdem in der langen Frist und global, ne? Aber für uns im Norden und heute ist erstmal eine Belastung, so. Und trotzdem sind Unternehmen ganz unterschiedlich davon betroffen. Also es gibt einige Bereiche, die haben auch tatsächlich große Chancen durch die Energiewende. Haben wir heute ein bisschen drüber sprechen. Also die werden auch da versucht, darzustellen, also im Bereich Effizienz, ne, bei Systemlösungen, bei den Erneuerbaren, aber natürlich auch bei sowas wie Effizienz in Industrie, Automatisierung. Also gibt es viele Dinge, wo wir eigentlich weit sind, ne, Wasserstoff und so weiter. Aber es ist auch klar, für viele Unternehmen ist das auch eine Belastung. Ja. Hier hat man natürlich ein Problem, dass wir in Deutschland auch eine Industriestruktur haben, die sehr energieintensiv ist, ne, und die natürlich dann mit hohen Energiepreisen, die eben auch Teil dann der Energiewende, der Klimapolitik sind, auch zu kämpfen haben. Ne? Und jetzt ist die Frage, wo schaut man ein bisschen stärker hin und wo ein bisschen weniger stark? Der BDI hat gesagt, wir können eigentlich langfristig durchaus mit einer schwarzen Null da rauskommen. Ne? Also erstmal, wenn die anderen natürlich auch mitmachen. Ne? Aber wenn wir es auch clever machen, die Energiewende. Und deswegen, also gibt sich das schon die Waage, aber hier jetzt, wenn ich bin ja in München, da kann ich ja dann vielleicht mal einen Kollegen zitieren, Clemens Fuß hier vom IFO, der hat gesagt, wir sind so ein bisschen in der Mitteltechnologiefalle sozusagen. Also die deutsche Wirtschaft ist gekennzeichnet durch so Technologien des letzten Jahrhunderts, sage ich jetzt mal, despektierlich ein bisschen, überspitzt, ne? Also Automobilindustrie, ne? Automobilzulieferindustrie, chemische Industrie, also Kunststoffindustrie im Allgemeinen. Während in anderen Ländern eben häufig eben sagen wir Hightech-Industrien auch für Wachstum gesorgt haben, in den USA zum Beispiel, ne, das ist eben dann die Pharmabranche, ne, die Biotechnologie, KI und so weiter. Und da haben wir irgendwie noch nicht so richtig den Zugang gefunden. Und jetzt sehen wir, Sie haben das Zitat, ne, sozusagen, ne, wir haben jetzt da natürlich sehr starke Besitzstandswahrungen, beziehungsweise eben man möchte eigentlich, dass sich nichts verändert. Ne? Und Klimapolitik ist natürlich ein Veränderungsfaktor in gewisser Weise. Ne? Ich muss anpassen, die Welt wird nicht so bleiben, wie sie ist. Ne? Und zwar auch dann nicht, wenn die Politik auch sehr stark mir hilft, sozusagen als Unternehmen, einfach weil die globalen Entwicklungen andere sind. Ne? Wir sehen das augenblicklich, ich bin ja auch im IPCC, Weltklimarat, wir sehen, wo Investitionen reingehen, massiv im Endeffekt in sehr günstige Energien, Erzeugungstechnologien, dort, wo eben Sonne, Wind, Wasser da ist. Und man hat im Endeffekt in der langen Frist einfach einen großen Abwehr oder einen großen Pull sozusagen, ne, von energieintensiven Sektoren in diese Regionen. Und da wird es ganz schwierig sein, sich sozusagen davon ganz abzukoppeln. Ne, wir sehen das, wir sind jetzt im sechsten Jahr Rezession. Man kann da viel besser machen, glaube ich. Ne, das hat auch gar nichts mit Energiepolitik erstmal zu tun, sondern mit ganz vielen anderen Punkten. Na, aber man muss sich dafür, glaube ich, schon in diese Diskussion begeben, ne, und nach guten Lösungen suchen. Wie machen wir die Energiewende besser, als wir es heute machen? Wie machen wir den Klimaschutz effizienter, als wir heute machen? Wie helfen den Unternehmen da auch tatsächlich eine proaktive Rolle einzunehmen. Aber ich sage mal jetzt so ganz grundsätzlich, ich sage mal, den Klimaschutz als solches abzuschießen oder ich sage mal den marktlichen Klimaschutz, wie wir ihn ja eigentlich sinnvollerweise betreiben. Und ich glaube, das ist auch nicht hilfreich, ne, um sich dann in so einer Welt auch langfristig zu positionieren.
Und vielleicht noch eine kurze Erläuterung dazu. Dieses Thema klimafreundliche Technologien sind wichtig für Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen ausführen, wie das zusammenhängt.
Wenn man sich mal anschaut, wo sind wir eigentlich stark und was sind die großen Märkte der Zukunft, ne, dann das nochmal auf BDI rekurrierend, ne, dann ist ja klar, es gibt verschiedene globale Trends. Ne, also wir werden ja heute viel über Elektrifizierung sprechen. Das findet natürlich überall auf der Welt statt im Augenblick. In China ganz besonders stark, aber man sieht das überall. Wir sehen, Sektorkopplung findet statt. Ne, der Strom, der geht eben in die anderen Sektoren. Wir sehen viele systemische Lösungen, weil die Systeme eben immer stärker verwoben sind. Und das sind eigentlich alles Themen, die Deutschland gut beherrscht sozusagen, ne, und wo man eigentlich auch in der mittleren Frist tatsächlich ein gutes Geschäftsmodell hat. Ne, und wie gesagt, diese Geschäftsmodelle zu entwickeln, so ein bisschen auf die Technologien der Zukunft auch zu schauen, weil wir haben ja in der Energiewende oder auch, wie gesagt, im Klimaschutz ganz viele Technologien, die heute einfach noch nicht entwickelt sind. Ne, also die Elektrifizierung die ist noch in den Kinderschuhen. Wenn Sie jetzt vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, aber das ist noch lange nicht so, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Wir brauchen Ersatz, wo Elektrifizierung nicht funktioniert. Wir brauchen Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe. Gibt's alles nicht augenblicklich. Ne? Wir brauchen im Endeffekt breite Innovationen, auch wenn es um die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre geht. Ne? Es wird nicht reichen, nur auf Null zu kommen. Wir müssen eigentlich CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Also CCS, CCU, all die Technologien. Also das heißt, es gibt ein großes Bündel von Dingen, die heute nicht auf den Märkten sind und wo es große Möglichkeiten gibt, innovativ tätig zu werden. Ja, und stattdessen wehren wir uns da sehr stark sozusagen, ne, anstatt das ein bisschen positiver auch und aktiver auch anzugehen.
Danke. Dann, Frau Völzow, würde ich zu Ihnen gerne kommen. Ja, vielleicht die erste Frage, vielleicht erzählen Sie einfach noch mal ganz kurz, was die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist und was so zu Ihren Aufgaben gehören. Aber zum anderen würde ich gerne ganz konkret fragen nach einer Studie, die der Verband vor 5 Jahren veröffentlicht hat mit dem Titel Klima 2030, nachhaltige Innovationen, in dem es ja auch ganz stark darum ging, Handlungsempfehlungen zu geben und auch sozusagen zu analysieren, welchen Beitrag die bayerische Wirtschaft zum Klimaschutz leisten kann. Und es wäre interessant, spannend, glaube ich, für alle, wenn Sie ein bisschen aus den Ergebnissen dieser Studie auch berichten würden.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ich habe gefragt, ob ich mal ein paar Sätzen erzählen soll, wer wir sind, weil ich jetzt befürchte, dass nicht jeder mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft täglich zu tun hat, aber Sie sind herzlich eingeladen, das zu ändern. Wir sind ein Dachverband, eine Interessensvertretung. Bei uns sind andere Verbände Mitglied, wenn Sie das gerne möchten, und zwar querbeet durch die ganze Wirtschaft. Das geht vom Bauernverband über Waldbesitzer bis in diverse Industrien, einige Handwerksbereiche und natürlich auch viel Dienstleistung dabei. Also so ziemlich alles, was man sich so vorstellen kann in der Wirtschaft, und deren Interessen versuchen wir dann gebündelt gegenüber der Politik zu vertreten, aber durchaus auch im gesellschaftlichen Kontext. Und da war irgendwie klar, dass wir uns auch mit dem Thema Klimaschutz irgendwann mal vertieft beschäftigen müssen. Die Studie, die ist entstanden im Zusammenhang mit dem Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft. Und das war ein Gremium, das hatten wir bis vor ungefähr 4 Jahren. Das haben wir gemeinsam mit der Technischen Universität München ins Leben gerufen. Da saßen Wissenschaftler drin und einige Vertreter aus Unternehmen, auch zum Beispiel für die Politik der jeweils amtierende oder die amtierende Wirtschaftsministerin. Und dieser Zukunftsrat hat sich immer mit einem Schwerpunktthema pro Jahr befasst, um einfach so ein bisschen Grundlagen zu klären und Unternehmen auch Orientierung zu geben, vor allem aber auch dem Staat natürlich auch Empfehlungen zu geben, wo man hingehen könnte, was passiert technologisch in Bayern, wie können wir darauf reagieren. Und da war eben eines dieser Schwerpunktthemen der Klimaschutz. Und da muss man sehen, Sie haben es so recht gesagt, vor 5 Jahren, wo wir da eigentlich gestartet sind. Also da musste man vielen auch nochmal nachweisen, dass das ohne Alternative ist. Also das war schon länger unser Credo als Verband, aber wir haben das dann nochmal auf ein schönes wissenschaftliches Fundament gestellt und gezeigt, dass es also tatsächlich keine andere Option gibt, als sich für Klimaschutz zu engagieren. Und die Tatsache, dass wir in Bayern für einen kleinen Anteil an den weltweiten Emissionen stehen, ich glaube, es dürften nach wie vor so um die 0,2% sein, nicht bedeutet, dass es nichts ändert, was wir hier im Freistaat machen. Wir haben mit der Studie unter anderem gezeigt, dass der eigentliche Schlüssel technologische Innovationen sind. Also dass es eben nicht reichen kann, einfach nur auf Verhaltensänderungen zu setzen, dass die Effekte viel zu gering sind, dass es natürlich hilfreich ist, auf sowas wie Kreislaufwirtschaft zu setzen, was auch einen großen Beitrag liefern kann, aber eben nicht ganz alleine. Und dass wir letztlich an Technologien nicht vorbeikommen und dass es für Bayern keine schlechte Nachricht ist, sondern im Grunde genommen eine gute, weil wir in der Studie unter anderem auch analysiert haben mit einer Patentanalyse, wie wir dastehen weltweit. Und da kann man schon sagen, dass Bayern gut positioniert ist, auch Deutschland. Wir stehen für ungefähr 10% der europäischen Weltklasse-Patente in Klimaschutztechnologien, ungefähr ein Viertel der Deutschen, also das Weltklasse-Patente. Von daher ist das ein Fund, mit dem wir wuchern können. Eine der Botschaften war auch, dass grundsätzlich die Technologien bekannt und vorhanden sind, mit denen wir den Klimaschutz betreiben können. Ja, einiges ist noch nicht großskalig im Einsatz. Sie haben angesprochen Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, aber man weiß, wie es geht. Und man weiß eben bei den grundlegenden Dingen, zum Beispiel beim Umbau des Energiesystems, worauf man setzen kann. Also damit hat man natürlich auch so ein bisschen stetig aufkeimenden Hoffnung den Wind aus den Segeln genommen, dass es also die eine Game-Changer-Technologie gibt, auf die man jetzt nur warten muss und dann wird die alle unsere Probleme lösen. Im Gegenteil, wir haben sehr viele Einzeltechnologien untersucht, über 60 in aller Tiefe und haben 28 rausgearbeitet, die für Bayern ganz besonders wesentlich sind. Das klingt viel, aber ich glaube, das ist schon eine der Kernbotschaften. Es gibt eben nicht die eine Lösung, sondern man muss ganz vieles gleichzeitig machen in vielen verschiedenen Sektoren oder in allen Sektoren. Und dann hat das Ganze auch das Potenzial, tatsächlich eine wirtschaftliche Chance zu sein. Aber ich glaube, über die Rahmenbedingungen, die das teilweise verhindern, werden wir heute noch viel sprechen.
Genau, danke. Auf die Rahmenbedingungen kommen wir gleich noch. Erst würde ich gerne von Ihnen, Herr Sikora, noch mal hören. Sie gehören ja einem Unternehmen an, das Innovationen auf den Weg bringt, das neue Geschäftsmodelle entwickelt hat, das in einem ganz neuen Feld unterwegs ist, explizit eine Mission hat. Das heißt, die Energiewende in alle Haushalte zu bringen. Können Sie uns ein bisschen erläutern, was Enpal macht, was Flexa macht, was dazugehört, was das Neue auch daran ist und was diese neuen Geschäftsmodelle beinhalten?
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. Normalerweise bin ich eher bei technischen Foren unterwegs und freue mich wirklich, hier ein anderes Publikum und einen anderen Gesprächspartner heute zu haben. Um auf Entrix, Flexa, Enpal einzugehen. Nochmal ganz kurz. Ich bin im CTO für die Entwicklung zuständig für Entrix und Flexa. Entrix vermarktet Großspeicher, alle Elektrizitätsspeicher. Man hört ja immer wieder davon. Unsere Aufgabe ist diese, deren Nutzung zu optimieren an verschiedenen Märkten. Also sehr stark zu dem Thema heute. Wie funktionieren Märkte? Was für Technologien gibt es? Und hier geht es eben darum, den Abstand zwischen dem Strom, den Erneuerbare produzieren, der dann eben kommt, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Und dann, wenn wir den Strom nutzen wollen, wenn ich eben den Backofen anmache oder heizen möchte, ich habe eine Wärmepumpe, insofern geht das schon mit Strom, da gibt es eben einen Abstand und den müssen wir reduzieren über Minimalkosten im Endeffekt, um das finanziell sinnvoll zu machen. Die Erneuerbaren sind schon mit Abstand die günstigsten Energieressourcen, die wir haben. Also im Faktor 3-4 günstiger als Gas. Ja? Also Strom, der produziert wird aus Gas, ist bis zu 5-mal so teuer wie Solarstrom und 3-mal so teuer wie Wind. Wenn wir sagen, wir suchen nach günstigen Energien, ist das mit Sicherheit nicht in der Gas und Kohle zu suchen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Mission ist das eben auch mit Flexa und Enpal zu jedem Haushalt zu bekommen. Also wir haben eben die Großspeicher, die hört man immer wieder in den Nachrichten. Wir können aber auch die Speicher, die in jedem Haushalt sitzen, die Solarstrom, der tagsüber produziert wird, lädt den Speicher auf und stellt den Strom zur Verfügung, wenn ich ihn dann nutzen will. Das kann ich aber auch größer spielen und zu sagen, wann will ich denn wirklich den Strom nutzen als Gemeinschaft, nicht nur ich für mich, sondern auch, wann ist er denn für die Gemeinschaft am wichtigsten. Weil nur weil ich gerade Strom verwenden will in der Nacht, könnte ja trotzdem auch vom Wind kommen. Das heißt, wirklich diese Optimierung für das gesamte Stromnetz machen wir an den Märkten und wir machen das, wie gesagt, für die Großanlagen als auch mit Enpal für die Haushalte. Und da geht es eben dann auch darum, nicht nur den Stromspeicher, die Nutzung des Speichers zu nutzen, sondern auch das Laden des Autos. Also wann ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu Hause zu tun, mein Auto anstecke, dann passiert es in der Regel, wenn ich nach Hause komme nach der Arbeit, 6 Uhr, 7 Uhr, das ist genau dann, wenn der Strom am teuersten ist, wenn wir nicht genug haben. Das heißt, wenn ich das unkontrolliert tue, dann tue ich dem Netz nichts Gutes, dass ich das genau zu dieser Zeit mache und auch zum Preis für uns alle nichts Gutes. Wir können das natürlich leicht auch in der Haushaltsoptimierung aufnehmen und dann sagen, ich sehe aber, dass um 3 Uhr, um 4 Uhr, um 5 Uhr der Strom sehr günstig ist und auch viel verfügbar ist und ich verschiebe dann das Laden auf die Uhrzeiten, wo das eben sinnvoll ist. Das Gleiche können wir mit den Wärmepumpen auch machen. Da ist natürlich immer darauf zu achten, dass der Komfort nicht verloren geht. Wir wollen natürlich nicht im Kalten sitzen, weil es gerade teuer ist. Aber das sind natürlich die Ansprüche, die wir an die Anlagen haben, wie wir diese gesamte Optimierung an den Märkten tun. Wir sind mit Entrix an allen Spotmärkten verbunden. Das heißt, wir machen das nicht nur auf Day-Ahead-Märkten, sondern jede Minute tun wir neu optimieren, wie die Anlagen verwendet werden, um wirklich auch jede Veränderung, ja, also ist jetzt doch ein bisschen weniger Wind oder mehr Sonne, dass wir das adaptieren können auf jede Minute des Tages. Und das ist wirklich, was wir mit dem VPP tun, weil wir können einen einzelnen Haushalt nicht an den Markt bringen. Das geht nicht, dass wir so viele Marktteilnehmer haben, sondern wir müssen hier eben Tausende von Haushalten zusammennehmen. Zu der Größe, wir sind schon das größte VPP in Deutschland seit letzter Woche. Wir warten noch auf die offizielle Aussage dazu, dass wir das nochmal getrennt auch sagen dürfen. Aber da stehen wir heute und wir haben natürlich das Ziel, wie vorhin angesprochen, das größte VPP in Europa zu werden. Damit können wir dann natürlich auch einen echten Beitrag für die Gesellschaft liefern. Ja, also jetzt haben wir 10.000 Haushalte, da sind wir noch so klein, dass das natürlich noch nicht wirklich den Unterschied macht. Aber darüber wollen wir auch heute reden. Wie kommen wir zur Skalierung? Wie kommen wir wirklich diese Technologien auch in Massen umsetzen? Und was ist dazu wichtig? Was muss die Politik tun? Was darf sie nicht tun? Wie kommen wir wirklich auch in einen Bereich, wo wir die Verantwortung übernehmen können, aber auch die Opportunitäten. Wir sind natürlich als kleines Startup nur in dem Bereich offensichtlich auf der Opportunitätsseite. Wir sehen hier keine Probleme mit der Energiewende, sondern nur Chancen. Das ist natürlich nicht für jeden so, aber in unserem Bereich natürlich sehr stark.
Perfekte Überleitung zum Thema wirtschaftliche Rahmenordnung, Anreizsysteme, Regulierung und Förderinstrumente. Dann würde ich direkt bei Ihnen bleiben. Mhm. Ja, also Enpal, Flexa, Sie sind erfolgreich damit, neue Geschäftsmodelle, neue Technologien zu entwickeln. Was sind denn die Erfolgsfaktoren für diese Entwicklungen? Auf der anderen Seite, Sie haben es ja schon angesprochen, es geht ja dann darum, auch zu skalieren. Sie sind erfolgreich, aber trotzdem noch klein. 100.000 Haushalte ist jetzt noch nicht die Energiewende geschafft für Deutschland. Was brauchen wir für Rahmenbedingungen und woran hapert es im Moment, um solche neuen Technologien und Geschäftsmodelle auch zu skalieren?
Wir sind gerade, das größte Problem, was wir im Moment sehen, ist eigentlich, dass wir keine Klarheit der Regulatorien für die Zukunft haben. Wenn ich jetzt so eine Anlage als Kunde kaufe, ja, eine Solaranlage, dann baue ich mir die für 15 Jahre, 20 Jahre aufs Dach. Die rechnet sich vielleicht nach 5 bis 7 Jahren. Aber wie die Regulatorik bis dahin aussieht, das kann leider keiner sagen. Und das sind, glaube ich, die wirklich großen Schwierigkeiten. Für uns sind gar nicht mal, brauchen wir mehr Förderung oder weniger Förderung. Vielleicht weniger Gas fördern ist auf jeden Fall gut. Aber insgesamt sind wir mit unserem Modell nicht auf zusätzliche Förderungen angewiesen. Worauf wir angewiesen sind, ist es eine Klarheit, wie die Märkte funktionieren werden, damit wir den Kunden auch Versprechen geben können, dass sich das auch rechnet über die Zeit. Also da ist wirklich der Horizont, weil es eben Investitionen von Privathaushalten sind. Die sind es nicht gewohnt, große Risiken einzugehen, sondern das soll sich natürlich recht schnell rechnen. Insofern Förderung hier aus meiner Sicht das Wichtigste ist wirklich eine Klarheit, eine Belastbarkeit der Versprechen, auch über diese Investitionszeiträume zu schaffen. die Förderungen auch gezielt zu verändern. Wir haben in letzter Zeit das Problem gehabt, dass jedes Jahr eine komplette Veränderung der EEG stattgefunden hat, dass jeder Wirtschaftsminister eine neue Idee hat, wie wir das gerade machen wollen. Und das führt natürlich zu einer großen Verunsicherung. Wie gesagt, wir brauchen nicht viel Förderung, wir brauchen nur Klarheit und dass auch andere, insbesondere fossile Energieträger nicht weiter unterstützt werden. So sehe ich das. Mhm. Dass wir schon in einer Phase sind, ja, also wie gesagt, Solar und Wind sind billig, ohne zusätzliche Förderungen. Wir müssen nur die Klarheit der Förderungen haben. Und das ist wirklich gefährlich im Moment, dass es eben ständig sich ändert. Mhm.
Professor Löschel, wenn wir jetzt von dem einen Unternehmen und dem, was Enpal macht, weggehen, wieder auf die Energiewende als Ganzes schauen und auch auf die Industrie etc. Vielleicht können Sie noch mal darstellen, welche relevanten Instrumente und Anreizsysteme haben wir denn im Moment in Europa, in Deutschland? Wie wirksam und effizient sind sie, um Klimaschutzinvestitionen anzureizen, aber auch um die Nachfrage nach diesen grünen Technologien zu stärken? Wie sieht es da im Moment aus und wo sehen Sie da wieder Chancen und Schwierigkeiten?
Ja, also wenn wir jetzt sozusagen den marktlichen Klimaschutz nach vorne stellen wollen, dann ist es eben wichtig, dass man auf der einen Seite, das haben wir gerade gehört, eine Verlässlichkeit haben, dass fossile Energieträger teurer werden und auf der anderen Seite eben grüne Energie günstig. Und beides ist mit großen Herausforderungen verbunden augenblicklich. Also ich sag mal, die Frage, wie geht's eigentlich weiter, zum Beispiel bei den Gaspreisen, bei den Ölpreisen und so weiter, ist aus meiner Sicht augenblicklich komplett offen. Wir haben das wir leben das ja gerade. Die Idee ist ja, dass über die Zeit auch fossile Energieträger teurer werden. Aber wir sehen, dass es auf den Märkten sich eigentlich so unter Umständen nicht widerspiegelt. Das kann man sich auch relativ einfach vorstellen. Wir haben einen großen Gaspreisschock gehabt irgendwo vor 3 Jahren. Und was ist passiert? Die Nachfrage ist zurückgegangen. Das Angebot wird jetzt ausgeweitet. Das braucht ein bisschen sozusagen, bis es auf die Märkte kommt. Und das bedeutet aber, irgendwie Nachfrage runter, Angebot hoch, die Preise sinken wieder. Und in der langen Frist können die sogar nochmal richtig nach unten gehen. Und deswegen ist da dann schon Politik auch gefragt. Und wir haben ja eigentlich ein gutes Instrumentarium dafür, nämlich den Emissionshandel, der eben dann schrittweise Zertifikate verknappt und damit mit diesen Knappheitssignalen eben auch verteuert die Nutzung von fossilen Energieträgern. Wenn man das in Frage stellt, dann geht natürlich die Rechnung nicht mehr auf, irgendwo, weil jeder, der jetzt investiert hat oder der in der Zukunft investiert, der wird dann schlechter gestellt eigentlich. Und die andere Seite der Medaille ist sozusagen, die grüne Energie muss günstig sein. Und da gibt es auch viel Anpassungsbedarf. Also das sehen wir, haben wir gerade gehört, die Frage ist ja mittlerweile, wie kriegt man die Erneuerbaren in die Märkte eigentlich gut hinein, also im Endeffekt aus den Fördersystemen etwas heraus in die Marktdynamik herein. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass man perspektivisch sich auch überlegen wird, möchte man den Aufdach-PV-Boom unterstützen, auch mit staatlichen Mitteln, weil man ja da auch Probleme hat, was eben Netze angeht, was eben dann auch die Flexibilität angeht, die dann auch erforderlich wird in den Märkten, auch systemische Sicht, oder auch wie möchte man eigentlich in der langen Frist dann auch mit den Netzen umgehen. Also wenn ich jetzt Erneuerbare ausbaue, dann baue ich eben, also Sie haben gerade gesagt, das sind die günstigsten Technologien, richtig, aber die kommen natürlich mit einem großen Rucksack an Systemkosten. Also das heißt, die großen Treiber der Kosten sind ja vielleicht gar nicht die Erneuerbaren, sondern wahrscheinlich die Systeme, die herumgebaut werden. Also Batterien augenblicklich sehr günstig geworden, gibt es einen großen Batterieboom. Das Einzige, was eigentlich ohne Subventionen läuft augenblicklich in der Energiewende, das ist ja gut, aber dann haben wir viel Übertragungsnetzausbau, Verteilnetzausbau. Und da werden wir genau hinschauen müssen, dass wir im Endeffekt die Infrastruktur nicht zu groß machen, also genau richtig machen sozusagen, damit überhaupt also dieser Rucksack in der Summe auch nicht so groß wird, auch für die Erneuerbaren. Und wie gesagt, ich glaube, in beiden Dimensionen haben wir gerade großen Anpassungsbedarf. Deswegen ist ja auch gut, dass das Wirtschaftsministerium dann nochmal drauf schaut, wie machen wir die Energiewende, passt das alles so richtig zusammen? Weil eins ist klar, wenn das nicht passt, so, dann wird man da in große Probleme kommen, perspektivisch. Und das gilt dann jetzt eben nicht nur für die Verbraucherseite, sondern halt tatsächlich auch für die Unternehmen, die ja genauso mit diesen ganzen Systemkosten konfrontiert sind, mit den Netzausbaukosten konfrontiert sind, und die ja dadurch auch stark unter Druck gesetzt werden. Also deswegen, also ich glaube, wir sind da in der richtigen Richtung unterwegs, wir sehen eben, dass wir da doch einige Sachen auch anpassen müssen.
Sie hatten es ja angesprochen, der Emissionshandel, wir haben ihn eigentlich, wir haben auch eigentlich einen Fahrplan. Jetzt gerade wird aber vehement darüber diskutiert, bis hin zu rufen nach, die Preise müssen runter, abschaffen, wie auch immer. Wie können wir denn mit den negativen Auswirkungen auf die energieintensiven Industrien umgehen? Sie hatten in dem Vorgespräch, was wir hatten, ja auch angesprochen, es gibt auch Kostensenkungspotenziale in der Energiewende, die wir noch nicht nutzen. Und was haben wir also für Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen, wenn wir immer über das Thema Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sprechen? Und auf der anderen Seite müssen wir dann aber vielleicht auch einfach akzeptieren, dass es einen gewissen Strukturwandel geben wird und dass es eben nicht mehr alles so in Deutschland geben wird, wie es bisher der Fall war.
Also ja, beides. Also wie gesagt, ich habe gerade gesagt, ich glaube, es gibt schon Potenzial, einfach zu schauen, wo sind die günstigen erneuerbaren Technologien und wie kriegt man die eigentlich besser in den Markt. Also deswegen schauen wir uns bestimmt auch in Zukunft mal den Offshore-Wind an, was eine recht teure Technologie ist. Deswegen, da wäre ich ein bisschen Fan sozusagen mehr Onshore, weniger Offshore. Ich bin auch ein bisschen Fan davon, mehr große PV und weniger kleine PV zu fördern. Wie gesagt, wir brauchen eher die großen Batterien und weniger die kleinen Batterien für den System. Und wie gesagt, bei den Netzausbau, ich bin ja Bayer. Ich bin Franke, habe ein bisschen verfolgt, habe das mir angeschaut. Und Bayern hat sich natürlich immer gegen Infrastrukturausbau gestellt, schon immer irgendwie, Leitungstrassen, macht das autonom machen und so weiter. Möchte auch hier keinen erneuerbaren Ausbau, so richtig in großer Menge und so. Und das fällt einem natürlich so ein bisschen dann auf die Füße irgendwie. Und deswegen ist schon wichtig, all die Infrastrukturausbauten, die wir jetzt angestoßen haben, also gerade diese Netzinfrastruktur, die schnell fertig zu bauen, weil das eben wichtig auch für Bayern als Industriestandort ist, dass wir auch schauen, dass hier mehr Erneuerbare in den Süden kommen. Auch das wird wichtig sein, weil wir die Infrastruktur eben gar nicht so viel ausbauen, so schnell ausbauen können, weil es eben auch sehr teuer ist. Also auch da hinschauen, jetzt schnell, aber was braucht man darüber hinaus noch? Auch wirklich an zusätzliche Infrastruktur, wie kann man da die Kosten niedrig halten lassen. Also ich glaube, das sind so ganz zentrale Stellschrauben. Und dann wird es ein System sein, was auch Abpufferung braucht. Also wir werden auch neue Kraftwerke brauchen. Wir wollen ja aus der Kohle rausgehen, aber das heißt sozusagen, die steuerbare Leistung, die wir haben in Deutschland, die nimmt eben kontinuierlich ab. Ob mit Kohleausstieg oder einfach, weil die CO2-Preise die Kohlekraftwerke rausdrücken. Das heißt, die geht runter. Und wie gesagt, Elektrifizierung, das war ja gerade, haben wir gesagt, also in manchen Bereichen wird die sicher kommen. Also gerade in dem Geschäftsmodell von Enpal, Elektromobilität, Wärme, da wird elektrifiziert werden zum großen Teil. Das ist relativ absehbar. Da ist nur die Frage, wie schnell kommt das? Das kommt vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, aber das kommt. In anderen Bereichen gibt es große Unsicherheiten. Industrie, wie schaffen wir diese Transformation in der Industrie? Wie schaut dann auch die Industrienachfrage mittelfristig aus, auch Stromnachfrage und Wasserstoff? Wie auch mit Industrie verbunden, wie werden auch da die Bedarfe dann in der langen Frist ausschauen? Auch das wird ganz zentral sein für diese Kosten. Meine Meinung ist, dass man da auch sich so ein bisschen darauf einstellen muss, dass sozusagen nicht alles so bleiben wird wie bisher, dass man da auch drauf schauen wird, wie schauen eigentlich Wertschöpfungsketten aus, Lieferketten aus, was möchte man in Deutschland noch machen, was macht man vielleicht woanders, wie kann man es aber trotzdem resilient machen, wir wollen es ja nicht abhängig machen, das muss irgendwie ja dann schon in Europa diversifiziert sein und so weiter, und ein Teil wird natürlich hier bleiben. Ja, das ist auch klar. Aber da haben wir irgendwie, also das ist ja so ein bisschen der zweite Teil der Frage, Industriepolitik. Da haben wir bisher, ich sage mal, im politischen Diskurs würde ich sagen, jetzt noch nicht wirklich eine ganz offene Debatte, sondern schauen eigentlich eher nochmal Status quo halt. Ne, so. Und ich glaube, das wird ganz schwierig. Und wie gesagt, ist eine schwierige Debatte, ne, so, weil man dann eben schauen muss, wie viel möchte man hier auch haben, was sind auch zentrale Industriekompetenzen, die man hier braucht, ja, so, also auch in der Grundstoffindustrie, auch bei der Stahlerzeugung, bei der Chemie und so weiter. Aber wo gibt es auch Möglichkeiten, eben etwas zu diversifizieren?
Frau Felzow, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, aus Sicht des VBW sind gerade die technologischen Lösungen und die Innovationen der Schlüssel zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Nochmal zum Thema Innovations- und Technologiepolitik. Was sind da nochmal aus Ihrer Sicht die wichtigen Punkte, die vielleicht noch nicht adressiert sind? Wo haben Sie Forderungen an die Politik?
Ich würde vorher gerne nochmal ein, zwei Sätze zum Thema Strukturwandel sagen. Also es ist ja nicht so, dass wir oder sonstige Wirtschaftsvertreter einfach das, was da ist, um jeden Preis erhalten wollen würden. Aber wir glauben, dass es brandgefährlich ist, irgendeine Branche einfach abzuschreiben. So braucht man vielleicht nicht mehr. Chemie ist vielleicht eine Industrie von gestern.
Habe ich nicht gemacht. Ne? Ja? Ich habe nicht gemacht. Chemie ist Mitteltechnologie, habe ich gesagt. Und das ist so, ne? Irgendwie so. Das ist eine wichtige Branche. Ne? Ist eine Branche, die teilweise ja auch wichtig sein wird. Aber sie werden hier keine Ammoniakherstellung in Deutschland haben langfristig. So. Und da wird man sich halt mit beschäftigen müssen.
Ja, aber wenn wir eben die chemische Industrie ziehen lassen, weil sie sich nicht mehr leisten kann, hier zu produzieren, dann hängt daran extrem viel Wertschöpfung in anderen Branchen. Also wir haben das an verschiedensten Enden gesehen. Das Problem fängt schon mal damit an, dass man es kaum im Voraus abschätzen kann, weil wir niemanden finden, der uns auch nur eine einzelne, komplexere Wertschöpfungskette wirklich von A bis Z aufzeichnen kann. Denn es hat ja die Entwicklung längst gegeben, dass man sich diversifiziert, dass man weltweit schaut, was man wo machen kann. Das gibt es ja alles schon. Und das ist gerade eben bei Wertschöpfungsketten, unter anderem im Bereich der chemischen Industrie, aber auch Automobilindustrie etc., ist es beliebig kompliziert, was da alles in einem Endprodukt drinsteckt. Aber natürlich erst recht, wenn es über mehrere Branchen hinweg geht. Wir haben zum Beispiel, als das Thema mit der Erdgasversorgung aufkam, als Russland die Ukraine überfallen hat und diskutiert wurde, werden wir überhaupt alle noch genug Erdgas haben oder wird das im Winter knapp? Haben wir mal durchrechnen lassen, was passiert, wenn die Industrie dann einfach mal 10% weniger Erdgas bekommt und dann kommen die erwartbaren Ergebnisse. Natürlich ist das schlecht für Glas oder für Chemie, weil die eben einen hohen Erdgasanteil haben, den sie halt immer brauchen für die Produktion. Aber was man eben auch gesehen hat, ist, dass halt mehr als zwei Drittel der Effekte in anderen Branchen auftreten, in ganz anderen, in denen die überhaupt gar nicht erdgasabhängig sind, die aber eben davon abhängig sind, dass wir eine chemische Industrie haben. Wir haben das Thema ganz genauso, und dann höre ich auch mit den Lieferketten auf, bei Corona gesehen, wo vollkommen überraschend Engpässe aufgetreten sind, aufgrund von Zusammenhängen, die vorher keiner überschaut hat. Und das wollen wir nicht riskieren. Wir sehen die Bedeutung der Industrien, die wir heute haben, auch für die Zukunft. Ein banales Beispiel der chemischen Industrie zum Beispiel auch als Grundlage von Digitalisierungstechnologien. Und von daher glauben wir, da können wir überhaupt gar nicht eine Industriepolitik wollen, die da aussortiert. Ich wüsste auch nicht, wer dazu in der Lage wäre, das zu tun.
Ja, aber das ist genau die 0-1-Diskussion, die ich eigentlich gesagt habe, möchte ich nicht führen. Ne, so. Und das ist das, was wir halt in der öffentlichen Debatte so haben. Ne. Man kann eigentlich das nicht ansprechen, ohne dass man eben genau solche Argumente hört. Und ich glaube, ein bisschen offener muss man es halt machen irgendwie. Ne. Also wie gesagt, ich war ja live dabei, ich habe ja die Studien auch gemacht, ne, wo wir gesehen haben, wir sind schon innovativer, auch in vielen Bereichen. Die Gaskrise ist ja, ich sag mal, wenn wir jetzt gesehen, ne, wenn wir die Studien angeschaut hätten aus der Industrie, wäre das ja alles gar nicht gegangen sozusagen. Ne, irgendwie. Es ist gegangen, war teuer und so weiter. Aber ich glaube, dass man sich der Debatte stellt, ich glaube, das ist schon wichtig irgendwie. Und da wird ein Großteil der Kunststoffindustrie und der chemischen Industrie wird hier bleiben, aber halt nicht alles. Ne? So, und das sind natürlich Dinge, die über Hunderte kann man mittlerweile sagen, ja, Jahren eingestuft wurden, ne, irgendwie so. Aber schauen Sie, ich bin ja aus NRW und ich habe ja diese Debatten im Stahlbereich zum Beispiel. Ne? So, das ist das gleiche Thema. Ne? Und es ist doch klar, wer heute ein Stahlwerk baut, der kommt vielleicht nicht auf die Idee, das in Duisburg zu bauen. Würde ich jetzt mal vermuten. Ne? So. Und dann ist die Frage, wie kann ich aber trotzdem in Duisburg da irgendwie meine Beschäftigung halten? Ist doch ganz wichtig. Und deswegen ist schon irgendwie, finde ich, wichtig zu überlegen, was möchte ich denn an wertschöpfungsintensiven Produktionen hier noch halten, wo auch Leute drin arbeiten können? Und wo gibt es vielleicht Bereiche, wo ich vielleicht nicht zwingend alles genauso weitermachen muss? Ne? Also bei Thyssen überlegt man dann halt auch, was möchte ich hier machen? Gibt es auch eine Möglichkeit zu importieren? Das ist dann in dem Fall grünes Ei. Preisen und wie schaut da ein Mix aus? Und natürlich, wenn wir nicht alles jetzt importieren wollen aus Saudi-Arabien, das wäre schlimm, ne? So, aber es wird einen anderen Mix so ein bisschen geben und die Diskussion, glaube ich, sollten wir führen, ohne jetzt, wie gesagt, zu sagen, müssen wir alles hier behalten, irgendwie gibt es keine Option, sondern ein bisschen überlegen, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, doch das ein bisschen auszugestalten. Und das gilt natürlich auch hier in Bayern. Ne? Also ich sage mal, in der chemischen Industrie, wir sind ja viel auch in Kontakt, wir haben eine tolle chemische Industrie hier, ne? Mit Wacker und so weiter, das ist super. Aber die überlegen sich das ja auch und überlegen auch. Und dann gibt es auch da, glaube ich, schon so ein bisschen wenig Lösungen zwischen 0-1 irgendwie. Ne?
Ja, vielleicht können wir von der Industriepolitik vielleicht noch mal einen Schritt in Richtung Innovations- und Technologieförderung.
Ja, aber ich würde auch noch kurz dazugeben, wir haben über die Krise, die aus dem Gas kommt, geredet und beschweren uns immer über die Angst, dass die Erneuerbaren nicht kontrollierbar sind. Dabei haben wir ja gerade erlebt oder also vor 3 Jahren erlebt, dass das Gas als Abhängigkeit eine viel größere Schwäche zeigt, als wenn wir vielleicht, wenn es wirklich passieren würde, was gar nicht wahrscheinlich ist, wenn man sich die Bundesnetzagentur oder die Übertragungsnetzbetreiber fragt, wie abhängig wir denn von den Erneuerbaren sind und solche Sachen. Also ich glaube, die Fragestellung, die wir uns nicht die wir nicht betrachten, ist wirklich, dass diese Abhängigkeit immer weiter von den Fossilen und wo sie denn herkommen. Und also ich habe lange in den USA gelebt, aber im Moment würde ich mich da politisch nicht so wohl fühlen. Und im Moment sind wir komplett von den USA abhängig. Also wir müssen uns ja schon auch betrachten, was ist denn die Alternative, wenn wir den Status quo betrachten, weil eben, Sie haben das eingangs gesagt, naja, die Welt verändert sich um uns herum. Wir können nicht einfach da bleiben, wo wir waren. Und dann, um vielleicht auf die Technologien zurückzukommen, es gibt so viele Technologien, wir müssen sie wirklich anwenden. Und natürlich brauchen wir auch noch neue. Elektrolyseure stehen zur Verfügung, noch nicht ganz so effizient, wie sie wollen, vielleicht auch nicht in der Menge. Grüner Stahl, andere Geschichten, ich glaube, da gibt es sehr viel zu tun. Aber diese Technologien stehen eigentlich bereit und wir müssen investieren. Wir sind in Deutschland auf der Innovations-, auf der Forschungsseite sehr stark. Wir schaffen es nicht, die Skalierung zu tun. Und da vielleicht wieder zurück auf eingangs, also da kommt dann halt die Förderung ins Spiel. Wie können wir neue Technologien fördern, nicht unbedingt alte, nicht in Skalierung. Ja? Also wenn wir 20% unseres Stroms zusätzlich aus Gas machen wollen und dafür bezahlen, das glaube ich ist nicht sinnvoll, aber kleine Mengen anstoßen, neue Technologien wirklich zu fördern und wirklich in die Skalierung zu bekommen, das ist, woran Deutschland zurzeit nicht Teilhabe hat und wir dann Technologien wahrscheinlich aus China importieren werden, weil China eine ganz klare Skalierungs- und Technologieförderungsstrategie fährt. Wir haben uns die Solartechnologie nehmen lassen, weil wir sie selber abgewürgt haben. Wir haben in Deutschland sehr gute Forschung im Speicherbereich, chemische Technologien. Wir haben uns von den Themen der Gigafactories einschüchtern lassen, dass wir vielleicht ein paar Fehler gemacht haben, aber das nicht weiter unterstützen. Jetzt haben wir nur noch eine Gigafactory im Moment in der Planung. In China wachsen die an jeder Ecke, hat man das Gefühl. Natürlich sind die Preise im Moment im Keller, das heißt, keiner will da weiter investieren. Ja, haben Sie angesprochen, dass die Preise im Speicherbereich sehr niedrig sind. Aber dafür brauchen wir eben die Unterstützung der Förderungsgelder, dass wir durch diese Phasen durchkommen und uns nicht so leicht abschrecken lassen. Also da sind wir in Deutschland, glaube ich, nicht fokussiert genug, stolz genug, um uns da durchzubeißen durch die Skalierung.
Frau Völzow, was sind Ihre konkreten Forderungen an die Politik?
Ja, also es geht ja überhaupt nicht darum, dass genauso weiter gewirtschaftet wird wie bisher. Also ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Es geht ja darum, wie es gelingen kann, natürlich mittels technologischen Innovationen, aber das Ganze auch tatsächlich klimafreundlich und letztlich klimaneutral zu produzieren, egal ob es Stahl ist oder irgendwelche Produkte aus der Grundstoffchemie oder was auch immer jetzt das am Ende sein soll. Und da gibt es ja in der Tat viele Technologien, aber der Weg dahin ist halt äußerst steinig. Also wenn man jetzt nur mal schaut, zum Beispiel ein Zementwerk, damit das am Standort weiter produzieren kann, muss das halt abscheiden, also CO2 abscheiden, und kann das natürlich schon Anfang der 30er nicht einfach mehr in die Luft emittieren, ansonsten wird das unbezahlbar, wegen des Emissionshandels. Was man ja an sich richtig finden kann, so als Anreiz. Nur, was passiert mit dem CO2? Jetzt könnte das Werk ja noch investieren in eine CO2-Abscheidungsanlage, die es allerdings auch noch nicht im großskaligen Maßstab gibt, aber gut, könnte man ja mal ausprobieren. Dann gibt es aber keine Infrastruktur, wo man das wegtransportieren kann. Es gibt auch keine Speicherinfrastruktur, wo man es speichern könnte. Und es ist momentan auch nicht möglich, neue Produkte mit dem abgeschiedenen Kohlenstoff, den man ja eigentlich auch nutzen könnte, herzustellen. Das ist halt jetzt nur ein ganz kleiner Teil der Rahmenbedingungen, was jetzt eine spezifische Branche angeht, wo man ansetzen müsste. Aber ganz generell, warum bei uns die Innovationen nicht groß werden, das liegt natürlich auch an den allgemeinen Rahmenbedingungen. Es ist halt bei uns, ja, das sind ja die Allgemeinplätze, es ist bürokratisch, es ist teuer, egal ob es die Energie ist oder die Arbeitskosten. Noch dazu kommen in der Tat auch noch Sorgen, wie sicher eigentlich unsere Versorgung ist, insbesondere natürlich dort, wo man nicht so viel Netze ausgebaut hat und vielleicht noch nicht genug Erzeugungskapazitäten oder nicht mehr genug hat. Also die Probleme muss man natürlich parallel angehen.
Gut, dann würde ich auch in Anbetracht der Zeit noch gerne einen kurzen Themenschwenk machen. Wir haben ja als Titel der Veranstaltung Klimaschutz und Unternehmen und Märkte für den Klimaschutz, Verantwortung wahrnehmen und Chancen nutzen. Ich glaube, wir haben jetzt viel über Chancen und auch Rahmenbedingungen, Schwierigkeiten gesprochen. Das Thema unternehmerische Verantwortung würde mich jetzt nochmal interessieren. Herr Shikura, ich habe es ja eingangs gesagt, Ihr Unternehmen hat eine Mission, dieses Thema unternehmerische Verantwortung. Welche Rolle spielt das für Enpal? Wie bringen Sie sich in politische Debatten ein? Und wie versuchen Sie auch, den gesellschaftlichen Diskurs mitzugestalten an der Stelle?
Ja, also ich glaube, es ist fundamental. Wir glauben ja an ein Wirtschaftssystem, wo die Wirtschaft für unseren Wohlstand zuständig ist. Das glaube ich auch. Also ich bin ja auch Unternehmer und nicht anderweitig tätig. Aber das bedeutet natürlich, dass wir als Unternehmer das aufnehmen müssen, dass wir auch die für uns diesen Wohlstand, den wir aufbauen wollen, für die Gesellschaft, für uns selbst, mittelfristig denken müssen. Das haben wir ein bisschen verloren. Wir haben sehr kurzfristige Perspektiven. Wir haben sehr boni-orientierte Perspektiven in der Industrie. Und wir müssen diese Verantwortung, ob das die Unternehmer selbst sind, ob das die Aktionäre sind, wie die Kapitalmärkte funktionieren, müssen wir diese Verantwortung aufnehmen und auch nach vorne tragen. Meine Überzeugung ist, dass wir wirtschaftlich nicht tragfähig sind in Deutschland, wenn wir nicht diese Energiewende, Klimawandel aggressiv angehen, nicht nur ein bisschen, sondern wir müssen das aggressiv als Gesellschaft aufnehmen, das Thema. Wir sind ein Exportland, das heißt, wir werden nicht, es reicht nicht, wenn wir uns auf uns fokussieren und was wir tun, sondern wir wollen weiterhin exportieren. Unsere Güter, die wir heute herstellen, sind nicht mehr gefragt. Und da müssen wir sehr aktiv uns dieser Verantwortung stellen, also des Wohlstands, aber auch eben des Klimawandels und wie wir das aufnehmen. Ich sehe das sehr verbunden miteinander. Wo stehen wir in ein paar Jahren? Wo wollen wir Geld verdienen? Mercedes hat gestern, glaube ich, erklärt, wie viel weniger Gewinn sie dieses Quartal machen. Und das wird sich weiter so fortsetzen, wenn wir nicht aggressiv diese Verantwortung aufnehmen. Jeder von uns, jeder in seinem Bereich, das sage ich natürlich auch in meinem Bekanntenkreis und ja, wenn es um die politische Diskussion geht, es ist ja, wir müssen feststellen, dass diese Veränderung keine politische Seite mehr hat. Vielleicht die Extremen ausgenommen, aber wir müssen ja ganz klar sagen, wir wollen unseren Wohlstand behalten. Das schaffen wir nur mit einer aggressiven Veränderung. Und das, diese Verantwortung sind wir uns und den nächsten Generationen schuldig. Und insofern müssen wir das vorantreiben.
Frau Völzow, Sie vertreten ja viele Unternehmen. Selber als Verband haben Sie da auch eine Rolle. Wie nehmen Sie die Haltung der Unternehmen wahr, die Sie vertreten, mit denen Sie zu tun haben?
Also es sind sehr viele davon seit jeher ganz klar durch Nachhaltigkeitsziele geprägt, also lange bevor das Ganze so auf staatlicher Ebene reguliert wurde. Also da gibt es wirklich extrem viele Beispiele. Man tut sich auch nicht schwer damit, jetzt auch junge Unternehmen zu finden, die spezielle Aspekte vorantreiben. Aber wir sehen halt zunehmend, dass die Unternehmen sich absolut gelähmt fühlen durch die Rahmenbedingungen, mit denen sie umgehen müssen, dass sie das Gefühl haben, sie haben überhaupt keinen Spielraum mehr, etwas zu tun, was sie eigentlich für richtig halten würden. Also zum Beispiel jetzt noch schneller klimaneutral zu werden oder noch schneller auch bestimmte neue Produkte zu entwickeln, idealerweise sogar hier, weil ja auch sehr viele, gerade in Bayern, sehr heimatverbunden sind und überhaupt nicht weg wollen. Auch sowas erheben wir übrigens immer mal wieder, wie stark die Unternehmen an den Standort gebunden sind. Und das ist zum Glück eine starke Bindung, aber das wird trotzdem auf Dauer nicht überwinden können, wenn sich etwas nicht lohnt. Und ich glaube, auch das ist klar, Sie hatten es vorhin auch schon angesprochen, volkswirtschaftlich lohnt es sich zu investieren in Klimaschutz, in den Umbau des Energiesystems, aber das ist halt nicht dasselbe, ob es sich volkswirtschaftlich oder eben auf betrieblicher Ebene lohnt. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber wir sehen halt zunehmend, dass die Rahmenbedingungen halt nun mal so sind, zum Beispiel bei der Energiewende, die viel langsamer vorankommt, als man sich das vorgestellt hatte, wo einfach jedes Ziel gerissen wird, dass dann eben zum Beispiel die Energieträger, die Sie angesprochen haben, noch gar nicht verfügbar sind, die man bräuchte, wenn man jetzt klimaneutralen Stahl produzieren möchte, weil wir den grünen Wasserstoff halt gar nicht haben. Und davon gibt es eben extrem viele Beispiele mit den Rahmenbedingungen, die nicht so schnell vorankommen. Und trotzdem sind die Erwartungen an die Unternehmen gleich geblieben. Auch die Anforderungen, wenn sie im ETS reguliert sind, dann haben die einfach diese absinkenden Zertifikate und müssen irgendwie damit zurechtkommen. Und deswegen muss man jetzt über die Instrumente mal nachdenken und braucht unter anderem aus unserer Sicht ganz klar einen Industriestrompreis. Also wir werden den Industrieunternehmen über diese Phase hinweg helfen müssen, wenn wir nicht riskieren wollen, dass die ganzen Industrien dann irgendwann tatsächlich weg sind und wir halt alles Mögliche importieren mit allen Risiken, die das birgt. Ich meine, wir reden gerade schon wieder von der nächsten Chip-Krise, weil halt etwas überraschend eigentlich relativ simple Chips derzeit nicht geliefert werden, die aber dummerweise überall drinstecken. Und das kann uns natürlich genauso gut mit allen möglichen anderen Produkten passieren.
Ich würde gerne jetzt für Fragen aus dem Publikum öffnen. Ich habe zwar selber auch noch ein paar, aber ich bin mir sicher, Sie haben auch viele Fragen.
Genau, ich würde mal mit einer Frage anfangen, die sich wahrscheinlich an Professor Löschel richten soll, obwohl es hier jetzt nicht steht. Da wird die Frage zu den, also es ist ja der Zertifikatehandel angesprochen worden, der natürlich auch die betroffenen Unternehmen belastet. Und jetzt wird aber der CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU angesprochen, der das ja wieder abmildern soll. Und die Frage ist jetzt, wie müsste dieser Mechanismus aussehen, damit die deutsche europäische Industrie nicht durch Klimaschutzmaßnahmen benachteiligt wird? Vielleicht würden Sie als allererstes diesen Mechanismus noch mal kurz erklären.
Ja. Okay, also wir haben ja das grundsätzliche Problem, also erstmal, dass diese Transformation einfach länger dauert, als wir uns das vorgestellt haben. Das war jetzt ja richtig, was Sie gesagt haben. Infrastruktur braucht einfach lange, bis man das richtig in Gang kriegt. Und das sehen wir jetzt in allen Bereichen. Also diese Geschwindigkeit der Umstellung ist ein Problem. Und dann haben wir eben das zweite Problem, dass wir sozusagen hier eine Politik machen, die nicht auf der Welt geteilt wird. Klimapolitik wird eben, kann man ja
überall nachlesen, ist im Endeffekt, Emissionen werden nur in einem kleinen Teil der Welt bepreist und die Preise, wenn sie da sind, sind niedriger als bei uns. Ne? Also wir haben sozusagen einen systemischen Nachteil, was eben den Klimaschutz angeht, und das ist ein Problem, weil klar, Klimaschutz ist eine globale Herausforderung und da müssen eigentlich alle mitmachen. So, und jetzt ist die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Und ich sag mal, aus einer ökonomischen Sicht ist eigentlich diese Grenzausgleichsmechanismen, CBAM, ne, also eigentlich eine Idee, wie man darauf reagieren kann, nämlich zu sagen, wir machen sozusagen ein gerechtes Niveau, also Level Playing Field. Ne? Jemand anders hat niedrigere CO2-Preise, wir haben höhere CO2-Preise. Wenn jemand zu uns was importieren will, dann schauen wir uns, wie viel CO2 steckt da drin. Ne? Und das CO2, was da drin steckt, das kriegt im Endeffekt das gleiche Preissignal. Und wenn es vorher niedrigeres hatte, dann gleichen wir das aus. Ja, und andersrum, wenn wir sagen Level Playing Field, jemand exportiert ins Ausland, ne, und ein deutsches Unternehmen, ne, hat sehr hohe CO2-Bepreisung, und der möchte jetzt ins Ausland exportieren, in den Markt, wo eben niedrige Klimarestriktionen sind, ne, dann bräuchte der eigentlich eine Unterstützung, ne, müsste man das eigentlich auffangen, ne, um das wieder gleich, also fair zu machen sozusagen. So, und jetzt, also hier ist eigentlich dieser CBAM ist eigentlich in der Beziehung eine ganz gute Idee. Aber in der Praxis eben sehr schwierig. Sie haben ja gerade darauf hingewiesen, ne, wir haben natürlich viele Produkte, die haben komplexe Wertschöpfungsketten. Ne, da ist es eben ganz schwierig, ne, so ein CO2-Preissignal über die Wertschöpfungskette zu vergleichen. Und dann wird man immer auch das Problem haben, dass natürlich jeder dann in die Exporte nach Europa den grünen Strom reinpacken wird sozusagen, ne, und den dreckigen daheim lässt. Dann hat man aber gar nichts gewonnen. Eigentlich. Also es ist ein schwieriges Instrument tatsächlich in der Umsetzung, und für die deutschen Unternehmen ist es noch schlimmer, weil wir verteuern ja praktisch unsere Importe, ja, aber wir sind ja ein Exportland, das heißt in den nachgelagerten Wertschöpfungsketten, ne, wird es sozusagen teurer, ne, und wir werden sozusagen noch weniger kompetitiv auf der Exportseite, weil diese Entlastung der Exporte ist nach allgemeiner Einschätzung nicht konsistent mit Regeln der Welthandelsorganisation. Also das darf man nicht machen. Ne, so. Und das heißt, das Instrument ist, glaube ich, ein gutes Instrument, aber in der Fruchtbarmachung haben wir große Herausforderungen, und mir ist nicht so ganz klar, ob das für Deutschland jetzt wirklich was ist, was uns hilft. Es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten, die man da ansetzen kann. Die eine ist, man überlegt nochmal diese Exportausnahmen zu machen. Habe ich jetzt auch schon öfter gehört, also die WTO existiert praktisch nicht mehr. Ne, so. Warum hält man sich dann eigentlich an ein System, wo sich keiner mehr dran hält, ne, und gibt einfach den Exporteuren einen Rabatt sozusagen, um dieses Level Playing Field zu machen. Ne, so ist aber natürlich ein bisschen schwierig, wenn wir eben hier uns an Regeln halten wollen. International ist das kein gutes Zeichen. Die andere Sache, das ist, glaube ich, auch ein richtiger Punkt, ist zu sagen, naja, wir haben jetzt einen Mechanismus, der den Unternehmen hilft, ja, in dieser Transformation, nämlich durch freie Zuteilung von Zertifikaten. Und wir haben sozusagen jetzt einen Fahrplan, der sozusagen diesen Border Carbon Adjustment Mechanism, ne, dieser Grenzsteuerausgleich, sozusagen, ja, schrittweise ersetzt, ne, für diese Förderung durch Zertifikate. Ne. Und ich glaube, das ist schon eine Diskussion, die man führen kann, zu sagen, wenn das nicht richtig klappt mit dieser Absicherung durch diesen Grenzausgleichsmechanismus, wie möchte man dann eigentlich mit diesen freien Zertifikaten umgehen? Möchte man nicht eine Zeit lang dann noch mehr freie Zertifikate, ne, verteilen an die Unternehmen? Das Wichtige ist aber dabei, ne, das würde sozusagen etwas Zeit geben, etwas Druck runternehmen, aber die Zeit muss eben dann auch produktiv genutzt werden. Und das ist sozusagen ein grundsätzliches Problem. Also wir haben ja die gleiche Diskussion in dem ETS2, das ist dieser neue Emissionshandel für Haushalte. Da gibt es eine ähnliche Diskussion zu sagen, wir nehmen jetzt erstmal sozusagen Zertifikate aus der Zukunft. Ja, geben mehr aus heute, damit der Preis niedrig bleibt, weil keiner in Europa außer wenige Länder inklusive Deutschland ist bereit, so hohe Preise zu akzeptieren, dann kann man das machen. Da muss man aber später sozusagen auch die Verpflichtungen wieder nach unten ziehen, ne? Weil man hat ja aus der Zukunft geborgt sozusagen. Also das heißt, beide Ansätze kann man rationalisieren, aber heißt immer, man muss auch später eigentlich mehr machen. Man muss das auch nutzen, die Zeit. Und die Erfahrung hat jetzt nicht zwingend gelehrt, also wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen aufgekratzt aus der Diskussion diese Woche, die mir wirklich nicht gefallen hat, in der Striktheit, wie die geführt wurde, die war nämlich nicht sehr differenziert, dass man eben dann vielleicht Zeit auch nicht nutzt, ne? Wo man eben lange Zeit eben von der Regulierung, Strompreiskompensation, Netzentgelt, Ausnahmen, EEG-Umlage, Entfristung, all diese Sachen, die haben ja lange Zeit jetzt wirklich gut abgeschützt sozusagen. Ne? Und dass man eben sagt, ja, das war wichtig, aber die Zeit muss man auch nutzen. Und wenn man jetzt noch mal was draufsetzt, dann muss man auch ein bisschen die Unternehmen in die Pflicht nehmen, zu sagen, also irgendwann mal, ne, müsst ihr euch dann der Realität auch stellen.
Ja, hallo, danke für die interessante Diskussion. Danke, Renate. Mein Name ist Alexa Meyer-Bosse, ich arbeite für die Münchner Rück. Das Thema Strompreise und Merits-Verfahren in Deutschland, Sie hatchen irgendwie dagegen, habe ich so ein bisschen verstanden, oder wie auch immer das funktioniert, weiß ich nicht. Eine Frage. Und das Zweite, so wie ich verstanden habe, verteuert das ja immer unseren Strom, weil es immer an die teuerste Quelle angehängt ist, der Strompreis. Was ist da der Stand der Diskussion? Ich habe mitgekriegt, dass das irgendwann einmal in Diskussion gegangen ist, das zu ändern. Und wie machen es andere Länder? Haben die auch so ein komisches Mixsystem? Also drei Fragen. Danke.
Also der Strompreis, den wir zahlen, setzt sich ja aus vielen unterschiedlichen Komponenten. Die Netzentgelte wurden schon mal angesprochen, die ja sehr stark aus den Infrastrukturkosten kommen oder eigentlich komplett. Und das ist der größte Teil in Deutschland. Das ist auch der Grund, warum wir den höchsten Strompreis haben, ist nicht die Energiepreise oder die Produktion der Elektrizität. Da sind wir sehr gut. Die Kosten... die aber auch daher kommen, dass wir das stabilste Netz der Welt haben. Also wir müssen uns auch überlegen, warum ist das so teuer? Weil wir das beste Netz der Welt haben. Ja, wann war das letzte Mal ein größerer Stromausfall hier? Wir haben natürlich von Spanien gehört, aber bei uns passiert das nicht. Ja, wir haben Erwartung, die Industrie hat die Erwartung, und da müssen wir auch einen Weg finden, wie wir da eine Balance finden. Sie haben es vorhin angesprochen, dass man das richtig ausbaut, mit der richtigen Größe, mit den richtigen Kosten, um diese Kosten in den Griff zu kriegen. Was wir tun speziell, also wir hedgen nicht, wir sind aktiv am Markt und wir sind insbesondere am Spotmarkt tätig, wo wir recht wenig mit der Merit Order arbeiten, wo jeder den gleichen Preis kriegt und zwar den höchsten, sondern wir sind sehr aktiv in den Austauschen der momentanen Positionen. Da geht es dann sehr stark darum, einen Ausgleich zu schaffen von dem, was ich erwartet habe, was passiert. Also als Stromversorger muss ich ja für meine Haushalte Strom einkaufen. Das tue ich über eine lange Zeit. Im Voraus die größte Menge im Day-Ahead-Auction, das ist eine Merit-Order. Und dann muss ich aber meinen tatsächlichen Bedarf anpassen. Jetzt ist doch kälter, 2 Grad kälter als erwartet, dann brauche ich mehr Strom. Und das muss ich an den Spotmärkten positionieren. Wir haben hier die Möglichkeit, aktiv teilzunehmen. Alle Märkte sind eigentlich eingestellt, dass ja immer der attraktivere Preis gewinnt. Das heißt, wenn wir aktiv teilnehmen, reduzieren wir die Kosten insgesamt. Dadurch, dass wir das sehr oft tun, verdienen wir für unsere Kunden damit Geld, aber der Gesamtpreis geht runter. Das Gleiche gilt für die Merit Order auch. Wenn wir zusätzlichen Kapazität anbieten, ja, müssen wir das zu einem niedrigeren Preis tun, sonst bekommen wir ja nichts. Und damit verschiebt sich natürlich die Merit Order und damit der höchste Preis zu einem niedrigeren. Das heißt, mehr Angebot reduziert den Preis natürlich. Es ist natürlich durch die hohe Variabilität so, dass sich die Preise sehr stark verändern. Und das haben wir auch letztes Jahr sehr stark gesehen im Anfang Dezember, wo wir extrem hohe Spitzen hatten, Aber wenn wir uns den Strompreis im Schnitt anschauen, wie viel der Strom im Schnitt kostet, sind wir dieses Jahr ein ganzes Stück wieder niedriger, als wir das letztes und insbesondere vorletztes Jahr waren. Das heißt, die Preise sind stark zurückgegangen im Schnitt. Die Volatilität geht immer weiter nach oben. Und das ist auch was, woran wir uns gewöhnen sollten, weil das ist natürlich das, was mit mehr Erneuerbaren kommt. Damit haben wir weniger Vorhersagbarkeit, die aber eben verschiedene Möglichkeiten nutzen lässt, das auszunutzen, um dann den Gesamtpreis wieder zu reduzieren. Aber das Angebot ist im Moment noch zu wenig. Also wir haben zu wenig Speicher für die Erneuerbaren, die wir schon haben und insbesondere die wir planen. Das heißt, wir brauchen mehr Speicher, welcher Art auch immer die sind. Und das müssen wir eben sehen, dass das entsprechend ausgebaut wird. Ich hoffe, ich habe alle Ihre Punkte. Andere Länder. Ja, also wir sind in Europa haben wir die gleiche Regulatorik und wir sind das marktorientierteste System der Welt. Ja, also
vielleicht vergessen Sie mal, was Sie sagen, Merit Order, das hört sich immer so ein bisschen verklausuliert an oder so. Ja. Also jeder Markt funktioniert so. Ne, jeder Markt auf der Welt funktioniert so, dass im Endeffekt das teuerste Angebot den Preis setzt. Ne, dass eben gerade noch notwendig ist, um die Nachfrage zu decken. Ne, das ist bei jeder Markt so. Ne, Getreide, also beliebig. Ne, so irgendwie. Also Sie haben eine Nachfrage, die muss gedeckt werden. Ne, und wenn Sie es günstiger machen, können Sie machen irgendwie, aber dann wird die Nachfrage halt nicht gedeckt. Ne, irgendwie, und das ist ein Problem. Also Merit Order hört sich jetzt so irgendwie nach einer, weiß ich jetzt nicht, ne, nach so einer Verschwörung an, ne, aber es ist Markt. Also das ist Ökonomie 101 oder sowas irgendwie. Wenn Sie das nicht machen, haben Sie ein Problem, ne? Weil wie gesagt, wenn Sie jetzt niedrige Preise haben, ich habe jetzt auf den Industriestrompreis jetzt mal nicht reagiert irgendwie, ne? Dann haben Sie natürlich das Problem, ne, dass im Endeffekt irgendwo da fehlt dann was. Ne? Also die Erneuerbaren, die eben dann nur noch die Preise bekommen, die ihre Erzeugung brauchen, ne, wo sollen die sich dann refinanzieren sozusagen? Ne? Die leben eben davon, dass der Marktpreis höher ist wie die Gestehungskosten für die Erneuerbaren und die Differenz finanziert die Investition. Na, so, das ist die Idee, na, und das ist eigentlich eine sinnvolle ökonomische Idee, dorthin zu gehen, na, wo man den größten Gewinn macht sozusagen. Und dann, jetzt stört einen natürlich, dass das die Gaskraftwerke sind. Aber da kann ich beruhigen, na, das werden in der Zukunft nicht mehr oft die Gaskraftwerke sein, na, sondern es werden nur noch in wenigen Stunden Gaskraftwerke sein, na, wenn wir eben den Boom, der gerade beschrieben wurde, mit den Batterien so weitergehen, dann werden die nicht mehr oft preissetzend sein. Aber deswegen wird der Preis für Strom trotzdem nicht niedrig sein, ne, weil dann wird es andere Nachfrager geben, ne, die bereit sind, viel zu zahlen für den Strom. Ja, und das wird halt dann der Elektrolyseur sein in der Zukunft, ne, oder vielleicht die Batterie oder wer auch immer, ne, der bereit ist, dann an der Marge viel für den Strom zu zahlen. Na, und deswegen bleiben die Strompreise dann auch in der Welt, wo jetzt die Gaskraftwerke vielleicht keine große Rolle spielen, ne, immer noch hoch. Und das ist auch gut, ne, weil es eben dann Investitionsanreize gibt für all die anderen Technologien, die günstig sind. Ja, also wie gesagt, das ist, also ich habe wahrgenommen, ne, dass Frau von der Leyen gesagt hat, der Markt ist not fit for purpose. Ja, aber ohne den Markt wären wir schon gar nicht durch die Gaskrise gekommen. Sie brauchen ein Knappheitssignal. Sie müssen irgendwie sehen, wo ist was knapp, und der Preis zeigt praktisch Knappheit. Ne, und wenn Sie das ausschalten, dann laufen Sie in große Probleme.
Dabei. Danke. Dann der Herr wartet geduldig. Bitte.
Gerne, gerne.
Fragen Sie.
Mein Name ist Eckhard von Münchow. Ich engagiere mich für Klimabildung bei Climate Fresk Deutschland. Meine Frage an Frau Völzow und Herr Cicora ist, wie motivieren wir Unternehmen für Klimaschutz? Hintergrund ist, dass wir unser Klimapuzzle, so ein dreistündiger Workshop, in vielen Unternehmen anbieten. Vor zwei Jahren, letztes Jahr ging das auch noch ganz gut. Das haben schon 2 Millionen Menschen weltweit gespielt. Aber zurzeit merke ich, dass das Interesse in Unternehmen geringer ist. Früher waren das die CSR-Managerinnen, die damit im Unternehmen Interesse wecken wollten. Und heute lahmt das alles. Deswegen, Herr Cicora, bei Ihren Kunden haben Sie das gleiche Interesse. Frau Völzow, vielleicht bei den Mitgliedsunternehmen, können Sie mir da Hinweise geben?
Also ich wünsche mir manchmal selber, ich wüsste, wie ich Menschen motivieren könnte, an unseren, wir haben ja auch ein paar Veranstaltungen im Angebot teilzunehmen, aber da kommt natürlich einiges zusammen, aber in allererster Linie die schwierige wirtschaftliche Situation, die ja schon dazu führt, dass überhaupt nicht mehr jeder auf jede Tagung oder in jeden Workshop reingehen darf, sondern da ganz genau drauf geschaut wird, auch unter anderem natürlich aus Nachhaltigkeitsaspekten, ne? Wo man früher einfach mal quer durchs Land gefahren ist, um irgendwo teilzunehmen, da wird jetzt auch genauer drauf geschaut. An sich stelle ich aber fest, das Beste zu motivieren ist ein Best Practice, also in dem Fall halt ein Unternehmen, das schon an sowas teilgenommen hat, möglichst jetzt nicht so ein riesiges, das vielleicht für einige weit weg klingt, sondern so mittelgroßes, das einfach berichtet, was es eben ganz konkret gebracht hat. Das stellen wir zumindest fest, dass das gut funktioniert.
Und für mich ist eben auch wichtig, diese Mittelfristigkeit anzusprechen. Ich glaube, vielleicht ist es im Moment nicht in, aber aus Selbsterhaltung, aber auch künftige Preise, künftige Erlöse, wird es auf jeden Fall spannend sein, hier zu investieren. Und das ist vielleicht nicht immer so direkt sichtbar, Klimawandel orientiert, aber wir müssen uns ja vorbereiten auf eine veränderte Welt. Und damit ist auch jedem Unternehmer, glaube ich, der mehr als 2-3 Jahre in die Zukunft schaut, wie doch die meisten, die auch hier sässig sind und längerfristig hier sein wollen, dass man eben auch gerade das Langfristige betrachtet, die langfristigen Kosten, die langfristigen Möglichkeiten wirklich ins Auge nimmt, weil es sich für die Unternehmer rechnet. Also es ist jetzt nicht so, dass Klimawandel immer teuer sein muss. Hier müssen wir, glaube ich, die Art der Kommunikation ändern in eben die Möglichkeiten, in die Sicherheit, in die Zukunft, in die Unabhängigkeit. Und hier wirklich sagen, wovon wollen wir in der Zukunft abhängig sein? Wovon wollen wir, wie will ich mich in der Zukunft positionieren? Warum investiert Google in grüne Energien? Weil sie in mehreren Jahren eine Sicherheit haben wollen, wie viel sie für den Strom bezahlen. Nicht, weil sie so altruistisch sind. Ich glaube, das hat man das Gefühl gehabt vor 2 Jahren, dass sie das wären. Ja, das hat man als Message natürlich gut nach vorne gekehrt. Heute ist es klar, ja, rennen ja alle, ich habe 20 Jahre im Silicon Valley gewohnt, also ich kenne ja da viele. Der Altruismus ist nicht so hoch, ja, aber sie haben es eben aus längerfristiger Planung gemacht, ja. Also was kostet mich das in der Zukunft? Sie haben es vorhin angesprochen, was kostet das Gas, das Öl in 5 Jahren? Das kann rauf und runter gehen, wenn ich mir ein großes Solarfeld irgendwo hinstelle, dann habe ich meine Investitionskosten, aber ich weiß ganz genau, wie viel mich der Strom in 10 Jahren, in 15 Jahren kostet, und diese Sicherheit ist wahnsinnig viel wert. Jedem Unternehmer ist eine Sicherheit in die Zukunft sehr viel wert. Und da, glaube ich, ist eine gute Möglichkeit, das anzusprechen für Unternehmer. Was sind denn unsere zukünftigen Kosten? Was sind unsere zukünftigen Abhängigkeiten? Wie kann ich mich hier von der Volatilität entkoppeln und gleichzeitig was für das Klima tun?
Wunderbar. Hier war, glaube ich, noch eine Frage im Saal, und dann haben wir auch noch Fragen online. Vielleicht nehmen wir 2-3 Fragen einfach zusammen, weil vielleicht ergibt sich dann auch eine gemeinsame Antwort.
Also mein Name ist Alex Grobe. Ich habe eine philosophische Frage. Klimawandel, also die Diskussion ist sehr stark auf Energieträger gerade, aber viele Sachen hängen ja auch mit Lieferketten-Thematik, wo kriege ich seltene Erde her? Also das sind ja alles Klimathemen, weil das wird ja in China verarbeitet, weil natürlich das hochgiftige chemische Prozesse sind, die hier nicht gemacht werden oder auch nicht in Schweden, auch wenn sie da erzeugt werden. Und da muss man sich ja auch damit befassen. Also brauche ich diese? Gibt es Alternativsachen, was kann ich in Zukunft machen? Oder Infrastruktur ist ein Riesenthema. Also wie sicher ist meine Infrastruktur auch im Klimawandel und so weiter? Also ich glaube, da gibt es zu wenig Diskussion eigentlich auch.
Sorry. Gute Diskussion. Und hier ist, glaube ich, gerade ja sehr, sehr stark die Frage, wo wollen wir in Europa sein? Was wollen wir in Europa machen? Inwiefern sind diese Abhängigkeiten kurzfristig und langfristig? Also sind die für die Anschaffung? Also wenn ich eben ein Solarpanel aus China kaufe, bin ich natürlich von China abhängig, aber dann für die nächsten 15 Jahre nicht mehr und kann mir dann überlegen, was ich mache in der Zwischenzeit und welche Technologien brauchen wir über die Zeit, wollen wir hier haben, auch welche dreckigen Sachen wollen wir hier machen, um unabhängig zu sein und welche Sachen wollen wir uns vielleicht trotzdem weiter woanders kaufen. Aber das sind, glaube ich, wichtige Entscheidungen, wichtige Stellhebel, die wir machen, wo wir aber diesen Gesamtbetrachtung machen müssen, nicht nur, was ist die Abhängigkeit für diese Materialien, sondern auch, wie werden die Produkte genutzt und was ist die Lifetime der Produkte, die wir woanders kaufen und was ist das Overall Investment in das. Ja? Weil wenn ich ein Gaskraftwerk kaufe, dann muss ich das Gas für die nächsten 30 bis 50 Jahre irgendwo anders her beziehen. Da bin ich langfristig abhängig versus kurzfristig abhängig. Sind sehr wichtige Fragen, das wirklich zu betrachten, aber eben immer im Gesamtpaket für die gesamte Laufzeit der Anlagen. Ob das jetzt elektrische Anlagen sind oder auch andere Produkte, das kann ja auch der Beton sein oder andere Sachen, wo kommen die her und was ist dann über die Lebenszeit dieser Produkte?
Ich finde den Punkt auch sehr wichtig und da sind wir eigentlich wieder bei den 62 plus X Technologien ganz vom Anfang. Mhm. Natürlich brauchen wir in allen Bereichen eine Veränderung. Trotzdem finde ich es richtig, dass so viel über die Energiewende gesprochen wird, weil die einfach Grundlage für sehr vieles ist, was dann darauf aufbauen soll. Also es geht natürlich einerseits um die Emissionen im Energiesektor selbst, aber sie ist eben auch ein Teil der Grundlage für einen emissionsarmen und dann später emissionsfreien Verkehr, für eine emissionsärmere Wärmeversorgung. Also von daher macht aus meiner Sicht beides Sinn. Aber ich kann den Punkt verstehen und ich bin mir sicher, die Münchner Rückstiftung und die Katholische Akademie haben bestimmt auch noch zu den anderen Aspekten gute Veranstaltungen.
Genau, die Frage bezieht sich nochmal auf die Diskussion, die Anfang der Woche von Herrn Kullmann von Evonik angestoßen wurde und ich würde sie vielleicht mal an Frau Völzow adressieren. Hier wird kritisch gefragt, wieso zeigen viele Verantwortungsträger in der Wirtschaft mit dem Finger auf die Verantwortlichen in Brüssel und in Deutschland? Ist das nicht zum Großteil Bequemlichkeit und Mangel an guter Führung bei den Managern?
Gut, ich werde mich jetzt nicht zu einem einzelnen Unternehmen äußern, aber warum viele Unternehmen Schwierigkeiten haben mit dem, aus Brüssel kommt, das können wir schon sehr gut nachvollziehen, weil ganz vieles davon, und ich versuche es kurz zu machen, so wie das Thema Grenzausgleich, was Sie erläutert haben, an sich total gut und sinnvoll gedacht ist, oder weil ich da hinten gerade einen alten Bekannten sehe, einen jungen Bekannten, ist zum Beispiel Entwaldungsverordnung. Niemand möchte, dass der Regenwald abgeholzt wird. Ich glaube, da sind wir uns ja alle im Raum einig. Aber wer kann wollen, dass irgendein Automobilzulieferer komplizierte Nachweise führt, weil er eine Anleitung zu irgendetwas einem Kunden mitgeben möchte, die aus Papier ist und dieses Papier halt irgendwann mal aus Holz war und da muss dann über die komplette Kette nachgewiesen werden, dass dieses Holz nicht aus Entwaldung stammt. Auch dann, wenn es aus Bayern stammt im Übrigen, obwohl es da gar keine Entwaldung gibt. Also das ist nur eins von ganz vielen Beispielen, wo aus etwas eigentlich sehr gut Gedachtem etwas unfassbar Komplexes wird und das dann in den Unternehmen halt einfach zur Umsetzung vorgelegt wird. Das betrifft die Kleinen natürlich oft noch schlimmer, weil sie halt einfach auch nicht die großen Stäbe haben, die sich damit befassen können. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass auch das ein oder andere große Unternehmen da Schwierigkeiten hat.
Dann, angesichts der Zeit, würde ich gerne eine kurze Abschlussfrage an jeden von Ihnen richten. Vielleicht darf ich Sie bitten, dass Sie unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch einen einzigen Gedanken oder einen wichtigen Punkt mitgeben auf den Weg, wie Unternehmen zu zentralen Treibern für den Klimaschutz werden können.
Also ich glaube, ich habe schon ein paar Mal angesprochen, also es geht wirklich für mich um, wie wir den Wohlstand in der Zukunft erhalten. Also wirklich die Leute darauf ansprechen, die Leute daran anhalten. Wir wollen eine Zukunft haben, wir wollen im Wohlstand leben, uns geht es sehr gut und wir wollen das weiterhin so haben. Und das ist wirklich unser Auftrag an alle Unternehmer, sich wirklich über die mittelfristigen, langfristigen Perspektiven Gedanken zu machen und diese voranzutreiben und dann aus dem eigenen Interesse dem Klimawandel entgegenzuarbeiten. Weil ich glaube, selbst Firmen wie Mercedes, Volkswagen, BMW sind ganz klar, wenn es um die mittelfristige Timeline geht, gibt es nur noch Elektroautos. Aber kurzfristig müssen wir uns hier nochmal krumm machen, um weiter an dem Verbrenner zu hängen. Und das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige, dass wir weiter in die Zukunft schauen, dass wir die Verantwortung für den Wohlstand in 10 Jahren im Auge behalten und nicht dieses Jahr unter wie viel der Weihnachtsbonus dieses Jahr ist.
Danke. Frau Völzow?
Ich glaube, es würde helfen, ein bisschen stärker die Gemeinsamkeiten zu betonen in dem, was man erreichen möchte und dann nicht so sehr einen Sektor gegen den anderen oder Unternehmen gegen Bürger oder die Politik gegen wen auch immer auszuspielen, sondern wirklich das, was die gemeinsame Basis ist, versuchen auf einem pragmatischen Weg zusammen zu verfolgen. Und wenn der Weg nicht zu steinig ist, dann werden die Unternehmen den auch gerne gehen, um weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu kommen.
Danke. Herr Professor Löschel, letzte Wort haben Sie.
Ja, ich glaube, wenn man mal global schaut, was passiert gerade, ne? Wo wird investiert global, in welche Richtungen entwickeln sich auch die Volkswirtschaften, ich glaube, dann sieht man schon, dass einfach langfristig, ne, schon relativ deutlich wird, ne, wo auch die Geschäftsmodelle der Zukunft liegen. Ne. Und das war jetzt gerade so ein bisschen natürlich, so wie Politik häufig da ein bisschen kurzfristig schaut, hat natürlich auch das Unternehmen ja manchmal einen Blick eben, der vielleicht für die nächsten 5 Jahre geht. Aber wenn man in die lange Frist schaut, glaube ich, dann kriegt man vielleicht nochmal eine andere Perspektive auf viele Dinge. Und ich glaube, Politik muss dann eben das so ein bisschen versuchen zu bridgen irgendwie, ne, dass eben dann auch diese etwas kurzfristigere Perspektive schon irgendwie in das langfristig Sinnvolle läuft. Und da machen wir, glaube ich, augenblicklich vielleicht auch noch nicht so einen ganz guten Job irgendwie, ne? Dass wir eben auch klar machen, sozusagen, dass das, was wir augenblicklich mit Klimaschutz, Energiewende aufsetzen, auch ein Erfolgsmodell ist. Ne? Und das wird es eben nur, das haben wir gerade diskutiert, das wird es nicht, wenn wir die Leute mitnehmen, die jetzt schon überzeugt sind, ne? Sondern es muss in der Breite tatsächlich ein Wohlstandsversprechen erfüllen. Und da wird man überall drüber nachdenken müssen. Ne? Also der Ökonom sagt dann, what's in for me? Ne? So, und das muss eigentlich für jeden beantwortbar sein, das muss für die Unternehmen beantwortbar sein und für jeden Einzelnen, ne? Sonst wird das nicht klappen. Ne? Und da, wie gesagt, da ist dann auch Politik etwas gefragt.
Wunderbar, vielen Dank. Dann darf ich mich bei Ihnen dreien ganz herzlich bedanken, dass Sie da waren und dass Sie mitdiskutiert haben. Herzlichen Dank und vielen Dank an alle im Publikum fürs Kommen, fürs Dabeisein. Und ich darf Sie alle noch ganz herzlich einladen, hier im Nebenraum auf einen kleinen Umtrunk und einen Imbiss. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.